HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Brexit, you are breaking our hearts. Wir würden alles für dich tun, damit du bleibst.
Brexit continues to mean Brexit.
There is time. And if the Prime Minister...
Wenn die Premierministerin noch einmal ihre Brexit-Vision ändert, dann kann sie noch einen großartigen Brexit herausholen.
No deal would be catastrophic.
I believe we'll get a good deal. We'll bring that back from the.
So könne man ein gutes Abkommen erreichen, das man auch durchs Parlament in London bekäme.
Alternative to that would be not having a deal.
Brexit, you are breaking our hearts. Pass auf, wir wählen Boris Johnson for European President.
Not really coming out of the EU.
Das Land erfülle mit dem Chequers-Plan nicht den Willen des Volkes. Es komme damit nicht wirklich aus der EU raus. Eine Schande sei das, ein Desaster.
And that would be a real shame and I think a bit of a political disaster.
No deal means we've not.
Kein Abkommen heißt, dass wir uns auf gar nichts einigen konnten. Dass die Regierung jetzt, 8 Wochen vor dem EU-Gipfel im Oktober, Maßnahmen für den No Deal ankündigt, kann niemanden beruhigen. Es zeigt nur, dass die Verhandlungen mit Brüssel schlecht laufen und die Regierung jetzt in den Panikmodus schaltet.
And the government is now moving into panic mode.
Genau so kratzbürstig, hartnäckig, schlagfertig und meist erfolgreich traten die widerspenstigen Briten in Brüssel auf, damals, als sie noch richtig in der EU waren. Jetzt wollen sie raus oder müssen, weil eine knappe Mehrheit der Bevölkerung das 2016 per Volksentscheid beschlossen hat. Und der alte Schwung ist dahin. Die tatsächlichen Folgen des nahenden Brexits erweisen sich als unkalkulierbar oder eindeutig unerfreulich. Die regierenden Tories sind zerstritten über die Art und Weise des Austritts. Ihre Unterhändler treten mal ungestüm fordernd auf, mal freundlich um Sonderregelungen bittend. Zu Hause wird von allen möglichen Seiten laut über eine weitere Volksabstimmung nachgedacht, die den Brexit rückgängig machen könnte. Ex-Außenminister Boris Johnson sieht gar die Normannen am Werk, die nach 1000 Jahren wieder ihre Finger vom Kontinent nach dem unabhängigen Britannien ausstrecken. Stoff für ein Drama, aber ob es eine Tragödie oder eine Farce wird, ist noch unklar. Der widerspenstigen Lähmung haben wir deswegen heute getitelt und fragen, was wird aus dem Brexit? Kommt er? Wenn ja, wann und wie? Oder wird es ein zweites Referendum geben, in dem die Briten Jahre nach dem ersten angesichts des sich abzeichnenden Grauens sagen können, dann doch nicht. Die Lage ist sehr angespannt. Am Tag des informellen EU-Gipfels in Salzburg beim Dessert heute Abend wird die britische Premierministerin May dort ihren 27 EU-Kollegen den Stand der Brexit-Verhandlungen servieren. Am Tisch auch die Normannen, die im Boris Johnson-Sinne nach der Macht im Großen Britannien streben. Das hat uns aufhorchen lassen. Bevor wir also die Frage klären, wer im Jahre 2018 wirklich am längeren Hebel sitzt, die EU oder die Briten, beamen wir uns rund 1000 Jahre zurück. Wilhelm II., Herzog der Normandie, fühlte sich Mitte des 11. Jahrhunderts durch die Stärke seines Herzogtums in der Lage, in ein fremdes Land einzufallen und machte sich mit einem mehrere tausend Mann starken Söldnerheer auf nach Hastings, einen geeigneten Hafen im Südosten Englands, fand er. Dort kam es dann im September und Oktober 1066 zur entscheidenden Schlacht, in der der amtierende englische König Harold Godwinson fiel.
Vor knapp 1000 Jahren stellte ein ambitionierter Herrscher ein 15.000 Mann starkes Heer auf. Er hatte die Normandie zu einem reichen und mächtigen Herzogtum gemacht und dabei den Neid und Hass vieler auf sich gezogen. Er wurde belächelt, gefürchtet und bewundert, denn er hatte einen verrückten, aber gut durchdachten Plan, in England einzufallen und dort König zu werden.
Die Engländer hatten sich wohlweislich auf der Hügelkuppe positioniert, die rund 40 Meter hoch lag. Wilhelm dagegen hatte am Fuß des Hügels Aufstellung genommen, um seine Männer besser dirigieren zu können.
Ihr 7000 da oben, dieses Land gehört uns! Heute Abend werde ich euer König sein! Und euch werde ich... übler gehen!
Anderthalb bis zwei Stunden lang ließ Wilhelm Fußsoldaten und Reiter den Hügel hinaufstürmen. Aber sie konnten sich auf der Kuppe nicht halten, weil sie unablässig von Speeren und anderen Wurfgeschossen der Engländer bedrängt wurden. Ein kühnes Manöver brachte die Wende. Es waren die Bretonen, denen diese Aufgabe zufiel. Sie näherten sich der linken englischen Flanke, soweit sie konnten, und traten dann plötzlich einen vorgetäuschten Rückzug an. Die Schlacht dauerte nun schon 7 Stunden. Normal sind 2 bis 3 Stunden. Reservesoldaten gab es keine mehr. Nun konnten die Normannen langsam Boden gewinnen. Dem Kaplan von Mathilde zufolge suchte Wilhelm 4 Männer aus. Er befahl ihnen, die bereits lückenhaften Reihen der Engländer zu durchbrechen, Harold zu suchen und ihn zu töten.
Nach dem Tod Harolds zeigte sich, dass der Zusammenhalt im angelsächsischen Reich nicht stark genug war. Mit dem Verlust ihres Königs bröckelte das Engagement für ein gemeinsames Ziel. Das Heer wurde völlig kopflos. Es war niemand mehr da, der es zusammenhielt. Harold und seine beiden Brüder waren tot. Und die Normannen beherrschten das Feld.
Die Schlacht bei Hastings, 1066, hier im Ausschnitt aus einer Art Dokumentation. In der Folge wurde Wilhelm, der Herzog der Normandie, zum König der Engländer gekrönt als Wilhelm I. Ex-Außenminister und Brexit-Befürworter Boris Johnson befürchtet jetzt, dass infolge der aktuellen Brexit-Verhandlungen wieder der Griff aus dem Süden nach der Macht auf den britischen Inseln folgen könnte. Professor Jörg Pelzer, Historiker an der Uni Heidelberg, guten Tag.
Ja, guten Abend, Frau Fuhrmann.
Warum kann denn Boris Johnson mit diesem Ereignis, das 1000 Jahre zurückliegt, rhetorisch arbeiten? Mit was verbinden die Briten diese Schlacht und die folgende Herrschaft?
1066 ist in England ein Haushaltsbegriff. Die englischen Kinder wachsen damit auf in der Schule. Im Fernsehen und Rundfunk wird das Thema in regelmäßigen Abständen umfassend behandelt. Sie können ganze Regale mit Büchern dazu füllen. Jeder verbindet etwas mit der Jahreszahl. Und bezeichnenderweise lautete auch die erste Frage einer 2010 durchgeführten Umfrage zu 1066 nicht, ob man mit dem Ereignis etwas anfangen könne, sondern ob man es als wichtig oder weniger wichtig betrachte. Interessant in dem Kontext jetzt ist, dass die Konnotation keineswegs so negativ war oder ist, wie sie Boris Johnson darstellt. 81% der damals Befragten sahen in Hastings ein wichtiges Ereignis, aber auf die Frage, ob es positiv oder negativ, ob sie deshalb gegenüber der Eroberung positiv oder negativ eingestellt seien, hatte die Hälfte weder das eine noch das andere angekreuzt, während 27% es entweder positiv oder sehr positiv sahen. Mhm. Das heißt, Johnson spricht keinesfalls eine Mehrheit an, wenn er 1066 negativ konnotiert.
Ja. Aber das hat er sich wohl anders vorgestellt, ja. Schauen wir uns das historische Ereignis noch ein bisschen genauer an. Warum wollte Wilhelm denn nach England? Ging es ihm wirklich um England als Staat und um das Überstülpen oder Verbreiten normannischer Regeln?
Also das war auf jeden Fall eher zweitrangig. Entscheidend war die englische Krone, der Rang eines englischen Königs, ja, das Denken. Mittelalterliche Herren war vor allem durch das Rangdenken geprägt. Wer bin ich? Ja, wo stehe ich im Verhältnis zu anderen Mächtigen? Und Wilhelm, das haben Sie ja eingangs gesagt, war Herzog der Normandie, sah sich aber König gleich. Und mit dem Tod des englischen Königs Edward 1066 sah er die Chance, auch tatsächlich König zu werden. 1066 ging es ihm in allererster Linie um den Rang des englischen Königs, um damit dann in die erste Liga der europäischen Herrscher aufzusteigen und vor allem gegenüber dem französischen König ranggleich zu sein.
Das heißt,
das Königreich selbst natürlich versprach auch aufgrund seines Reichtums eine reiche Beute. Und wenn man schließlich bedenkt, dass Wilhelm vor allem Krieger war, dessen Herrschaft darauf basierte, im Kampf erfolgreich zu sein, dann kann man verstehen, warum Wilhelm und die vielen Tausend, die mit ihm gezogen sind, dafür ihr Leben riskierten.
Das heißt also, als er dann gekrönt wurde, Weihnachten 1066 in der Westminster Abbey, dann war das die Vollendung der Eroberung.
Da war zumindest das erste wichtige Ziel erreicht, nämlich die Krone. Aber das Problem für Wilhelm war, dass er nicht wusste, wie lange er König bleiben würde, ob er seine Herrschaft überhaupt würde genießen können, sozusagen König für einen Tag. Das war alles andere als klar zum Zeitpunkt seiner Krönung. Die Krönung selbst zeigt dies sehr deutlich. Als in Westminster in der Abtei in Gegenwart von Normannen und Angelsachsen die Krönung durchgeführt wurde, wurden beide Seiten in ihren jeweiligen Sprachen angesprochen und haben dann auch in ihrer jeweiligen Sprache den neuen König akklamiert, ihm zugejubelt. Und als die draußen vor der Abtei stehenden Wachen das hörten, dachten sie, dass innen drinnen ein Tumult ausgebrochen sei, Angelsachsen und Normannen sozusagen aufeinander losgegangen seien, und zündeten daraufhin die umliegenden Häuser an. Und daran kann man erkennen, wie tönern Wilhelms Herrschaft zu Beginn war. Und es bedurfte auch noch einiger Jahre harter Kriegsführung, bis er das Königreich tatsächlich erobert hatte und damit auch seine Krone längerfristig sichern konnte.
Es ist auch was geblieben aus dieser Zeit, zum Beispiel der Tower of London, gebaut gegen Aufstände von Einheimischen. Das hat eben London Wilhelm zu verdanken. Man könnte vielleicht denken, Theresa May wird ihn auch schätzen. Sie könnte sich dahin zurückziehen, geschützt gegen die Attacken ihrer Gegner, darin verharren.
Ja, ob man eigentlich vom Tower aus Wahlen gewinnt, ist ja eine andere Frage. Die Ironie an der Geschichte ist ja die, dass Wilhelm, als Wilhelm den Tower bauen ließ, ja, war er tatsächlich ein Symbol der normannischen Eroberung in einer noch sehr politisch unruhigen Stadt. Und es war tatsächlich ein Symbol der Fremdherrschaft. Ja, heute, also sozusagen im Johnson-Sinne. Heute hingegen ist der Tower weltweit eines der stärksten Symbole Englands und der englischen Krone. Ja, ist kaum vorstellbar, dass Johnson beispielsweise eine Petition unterstützen würde, die den Abriss des Towers fordert, weil er von fremdländischen Eroberern erbaut worden wäre.
Also gut, dann müsste Theresa May doch lieber die Gegner darin einsperren, wenn sie noch weiter Erfolg haben will.
Guest of Her Majesty, ja.
Ja. Jetzt schauen wir uns doch nochmal an, wenn wir nochmal zurückgehen auf diesen Vergleich. Mal ehrlich, wenn Sie das nach dem, was Sie jetzt auch alles geschildert haben, sich betrachten, droht denn wirklich, wie Johnson befürchtet, die Unterwerfung durch die Normannen heute?
Nein, das Bild ist natürlich schief. Ja, der Vergleich hinkt, wie die meisten historischen Vergleiche hinken. Aber wie eingangs erwähnt, darum geht es Johnson eigentlich nicht. Ihm geht es nicht um einen historischen Vergleich. Ihm geht es darum, sich innerhalb der konservativen Partei von May abzugrenzen. Sein Ziel ist es, englischer Premier zu werden. Und dieses Ziel, so könnte man sagen, verfolgt er ebenso rücksichtslos wie 1066 Wilhelm das Ziel der englischen Krone. Wenn man also überhaupt das von Johnson kreierte Bild des usurpierenden und unterwerfenden Normannen in der gegenwärtigen Brexit-Debatte anwenden will, dann trifft es eigentlich auf ihn selbst am besten zu. Und Johnson wäre wahrscheinlich mit dem Bild des erfolgreichen Eroberers gar nicht so unzufrieden.
2018 ist anders als 1066, außer dass der den Vergleich gezogen hat, vielleicht von einem Thron träumt, sagt Professor Jörg Pelzer, Historiker an der Uni Heidelberg. Ganz herzlichen Dank. Der widerspenstigen Lähmung. Was wird aus dem Brexit? Der Tag in HR2 Kultur. Viele sehen mittlerweile eine düstere Zukunft für die britische Bevölkerung nach dem Brexit voraus. Eine beschreibt sie schon sehr konkret. Die deutsche Autorin Zoe Beck, die ihre Krimis gerne in London ansiedelt. Im Nach-Brexit London spielt ihr Thriller die Lieferantin. Mo ist Mutter, schwarz und lebt in Brixton, das sie regelmäßig beim Joggen durchstreift.
Im Moment lief Mo jeden Morgen, bevor sie zur Arbeit ging. Beim Laufen dachte sie oft darüber nach, was ihr wohl mehr zu schaffen machte. Die absurde, verlogene Glitzerwelt in der City oder die brennenden, wahrhaftigen Mülltonnen in Brixton. Seit ein paar Wochen brannten sie wieder. Brixton war in den vergangenen Jahren etwas ruhiger geworden. Keine Straßenschlachten, keine nächtlichen Feuer. Man hatte den Menschen versprochen, ihnen neue bezahlbare Wohnungen zu bauen. Man hatte sich mit ihnen zusammengesetzt und sich ihre Wünsche angehört. Mehr Parks, mehr Spielplätze, mehr Freizeiteinrichtungen, eine neue Bücherei. Alles wurde versprochen. Die Obdachlosen und Hausbesetzer schöpften Hoffnung, bald schon legale, akzeptable Unterkünfte zu bekommen. Alle anderen glaubten daran, dass die Gentrifizierung wenigstens in ihren schlimmsten Auswüchsen an Brixton vorbeigehen würde. Dann kam der Brexit und mit ihm eine neue Bürgermeisterin, ein härterer Rechtskurs und, um die Stadt nicht noch tiefer in Schulden versinken zu lassen, die Notwendigkeit, sich mit Investoren zu einigen, die an sozialem Wohnungsbau nicht interessiert waren. Kein Versprechen hatte noch einen Wert. Deshalb wurde demonstriert. Deshalb waren mehr Gebäude besetzt als jemals zuvor in der Geschichte Brixtons. Deshalb sah man schon morgens am Straßenrand ganze Armeen von Menschen, die jede Hoffnung aufgegeben hatten, nur notdürftig in braunen Papiertüten gewickelte Flaschen in den Händen. Und deshalb brannten nachts wieder die Mülltonnen. Manchmal auch Autos, manchmal auch Vorgärten.
Zoe Beck beschreibt das Nach-Brexit-London. Fortsetzung folgt. Noch ist es nicht so weit. Ein informeller EU-Gipfel steht an, heute Abend in Salzburg, und natürlich steht auch der Brexit auf der Tagesordnung. Bis zum süßen Teil des Speiseplans muss Theresa May warten. Erst nach dem Hauptgang, dann sind ja gemeinhin die Gemüter etwas ruhiger, darf sie den 27 EU-Kollegen berichten, wie sie den Stand der Brexit-Verhandlungen beurteilt. Was hat Theresa May im Gepäck?
Chequers ist der idyllische Landsitz der Premierministerin. Chequers soll nun aber auch der Schlüssel zum Brexit werden, sagt Theresa May. Mit dem gleichnamigen Plan im Gepäck, im Juli beim Kabinettsausflug auf den Landsitz beschlossen, will sie ihre 27 EU-Gipfelkollegen genauso wie ihre heimischen Kritiker davon überzeugen, dass dies der einzige funktionierende Weg zu einem geordneten Austritt des Landes aus der Europäischen Union sei.
I believe we'll get a good deal. We'll bring that back from the EU negotiations and put that to Parliament. I think that the alternative to that will be not having a deal.
So könne man ein gutes Abkommen erreichen, das man auch durchs Parlament in London bekäme, sagt die Premierministerin. Die Alternative wäre kein Abkommen, der harte Ausstieg, der Brexit-Crash. Schon bevor der Chequers-Plan in Brüssel landete und jetzt Salzburg erreicht, war er ein Kompromiss. Mit der Idee eines auch in Zukunft freien Handels von Gütern zwischen der Insel und dem Kontinent, frei von Zöllen und Handelsbeschränkungen, will er die beruhigen, die eine Wirtschaftskrise nach dem Brexit befürchten. Der Preis dafür: Großbritannien hält sich auch in Zukunft an die Handelsvorschriften der EU, ohne sie noch mitbestimmen zu können. Der freie Zuzug von EU-Bürgern nach Großbritannien soll aber enden. Und bei Dienstleistungen, zum Beispiel im Bankensektor, will das Land eigene Wege gehen. Damit sollen die überzeugten Brexiteers ruhig gestellt werden, die von der großen Freiheit nach dem EU-Austritt träumen. Ein kompliziertes Zollsystem soll dafür sorgen, dass das Land eigene Handelsabkommen abschließen kann, gleichzeitig aber Zollkontrollen an der politisch brisanten Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und der Republik Irland vermeidet. Das Problem: Der Chequers-Plan hat mehr Gegner als Freunde. In Brüssel wird er als Rosinenpickerei angesehen. Und in London traten Brexit-Minister David Davis und Außenminister Boris Johnson zurück, weil dieser Plan Großbritannien nicht etwa frei, sondern zum Vasallen der EU mache.
You're not really coming out of the EU, and that would be a real shame, and I think a bit of a political disaster.
Das Land erfülle mit dem Chequers-Plan nicht den Willen des Volkes. Es komme damit nicht wirklich aus der EU raus. Eine Schande sei das, ein Desaster, so Mays schärfster innerparteilicher Gegner Boris Johnson. Der Brexit-Sprecher der Labour Party, Keir Starmer, lehnt den Chequers-Plan ab, sagt aber auch, ein Austritt ohne Abkommen, das wäre eine Katastrophe.
No deal would be catastrophic.
Theresa May ist jedenfalls nicht zu beneiden. Maßgebliche Politiker ihrer eigenen Partei möchten sie loswerden. Die Opposition will Neuwahlen und vielleicht ein neues EU-Referendum. Mays Hoffnung, dass der Gipfel in Salzburg ihr irgendwie über die nächsten Brexit-Runden hilft. Unterstützt durch den Hinweis, dass die EU bei einem Brexit ohne Abkommen auf viele Milliarden aus London verzichten müsste. Und dass die Europäische Union von einem Nachfolger in der Downing Street noch viel weniger erwarten könne.
Jens-Peter Marquardt über Theresa Mays schweren Gang zum EU-Gipfel in Salzburg. Eine Diskussion zu ihren Auslassungen ist heute Abend übrigens nicht vorgesehen. Erst morgen werden die EU-27 ohne May mit EU-Chefunterhändler Michel Barnier das weitere Vorgehen beraten. Professor Anthony Glees, Historiker und Politologe an der University of Buckingham. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Welche Stimmung im eigenen Land begleitet denn die Premierministerin nach Salzburg?
Ach, wissen Sie, die Stimmung in Großbritannien könnte man mies nennen, könnte man verzweifelt nennen, vermurkst. Alle Worte dieser Art werden wohl zutreffen. Es ist ein riesiges Durcheinander hier in Großbritannien. Von Chaos zu sprechen ist wirklich keine Übertreibung. Politischen Chaos, aber auch persönliche Familienchaos, gesellschaftliche Chaos. Weiß kein Mensch eigentlich, was nach März 2019 uns alles zufallen wird.
Das heißt, es sehen mehr Bürger mittlerweile die möglichen unangenehmen Folgen für sich und ihr Land.
Das Land ist immer noch geteilt. Das ist eigentlich das Seltsame hieran. Also 50%, gerade vor zwei Tagen, die Meinungsumfragen kamen raus, 50% möchte immer noch den Brexit, 50% möchte immer noch ein Verbleiben in der EU. Was aber wichtig ist, dass ungefähr 70% aller Briten, ob sie für ein Verbleib oder für den Brexit gestimmt haben, meinen, dass die Verhandlungen schlecht gehen. Und die Leute, die natürlich die ihn verbleiben wollten, sind überwältigend der Meinung, dass die Zukunft schlimm wird. Aber auch von denen, die für Brexit gewählt haben, sind 40% der Meinung, dass alles schief gehen wird. Deswegen sage ich, ist alles mies und vermurkst.
Und das auch im Unterhaus. Also was Sie da gerade schildern aus der Bürgermeinung, trifft ja auch fürs Unterhaus zu. Es ist keineswegs so, dass May mit ihrem Plan dort gefeiert wird, sondern sie droht zu scheitern. Was wäre denn die Konsequenz?
Genau. Wissen Sie, ich habe zu deutschen Freunden schon für mehr als 2 Jahren gesagt, Theresa May kann jeden Tag wirklich abdanken müssen. Ihre Position ist höchst gefährlich, aber nach 2 Jahren ist sie immer noch in Downing Street und man könnte schon meinen, sieht sie irgendwie zuversichtlicher aus als vor 1 Jahr oder 2 Jahren. Und ich glaube, das kann man dadurch erklären, dass, es ist ironisch, wissen Sie, Frau Fuhrmann, die Stärke von Theresa May ist gerade ihre Schwäche. Die Schwäche nämlich ist, dass keiner eigentlich ihre Checkers-Lösung haben möchte. Aber auf der anderen Seite gibt es keine alternative Lösung. Die Brexiters haben für Jahre schon jetzt gesagt, sie haben für 40 Jahre darüber gedacht, wie sie aus der Europäischen Union kommen würden. Aber sie haben keinen Plan vorgelegt. Kein Plan, auch der Boris Johnson hat keinen Plan. Entweder haben sie wirklich keinen Plan oder der Plan, den sie haben, ist so fürchterlich, sie wollen es nicht an das Volk verraten.
Ja, dann sagen Sie uns, wie er sein könnte, wenn Sie vermuten, die haben einen, über den Sie nicht sprechen. Was könnte das für ein Plan sein?
Wenn es einen Plan gibt, und ich glaube, unter die ziemlich kleine Gruppe von diamantharten Brexiters, die nennen sich auch ironischerweise die Europäische Forschungsgruppe, was die eigentlich wollen, glaube ich, ist, dass Großbritannien eine Singapur an der Themse wird, ein Freihandelsstaat, und dass wir uns ganz eng an den Vereinigten Staaten anknüpfen, wirtschaftlich zum 51. Bundesstaat der Vereinigten Staaten wirken möchten. Das ist, glaube ich, die Aufgabe. Wir sollen veramerikanisiert werden.
Das möglichst. Das ist ein möglicher Plan der Brexit-Befürworter, über den Sie nicht sprechen, aber was Sie wohl dazu motiviert, weiter zu poltern. Jetzt ist ja eigentlich Theresa Mays Plan mit ihrem Vertragsvorschlag oder mit ihren Vorstellungen durchzukommen. Glauben Sie jetzt mal wirklich ganz weit in die Zukunft gedacht, es käme jetzt ein Austrittsvertrag zustande, könnte es trotzdem noch eine spaltbreit offene Tür geben, die dann doch den Wiedereintritt von Großbritannien in die EU ermöglichen könnte?
Ja, ich glaube, die Frage ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass das, was Frau May durch den Checkers-Plan erzielen möchte, ist, dass die Tür zu der Europäischen Union immer noch ein bisschen offen bleibt. Und dass es in 10, 20 Jahren vielleicht möglich sein wird, diese Türe dann ein bisschen weiter zu öffnen. Dabei ist das nur eine Tür, die für Güter offen sein wird, für Dienstleistungen. 80% unserer Wirtschaft in Großbritannien wird die Tür bis jetzt geschlossen blieben. Aber ich glaube, Theresa May wollte nie den Brexit. Besonders aus Sicherheitsgründen und wirtschaftlichen Gründen. Und wenn es für sie möglich wäre, auf den sanftesten von sanften Brexits zu bekommen, und das hoffe ich auch persönlich, muss ich hinzufügen, das wäre prima.
Über die Stimmung im Land und auch die politischen Möglichkeiten, die es noch gibt, Professor Anthony Cleese, Historiker und Politologe an der University of Buckingham. Ganz herzlichen Dank. Der widerspenstigen Lähmung, was wird aus dem Brexit, der Tag in HR2 Kultur? Noch einmal zu Mo, die in Zoe Becks Krimi die Lieferantin Brixton im Nach-Brexit London durchstreift. Regelmäßig brennen jetzt Mülltonnen, Autos und Vorgärten.
Die Rot-Weiß-Blauen erkannte man nicht auf den ersten Blick. Früher war es leichter gewesen. Springerstiefel, Bomberjacke, Glatze und Hakenkreuz, gern als Tattoo am Hals. Heute sahen sie nicht nur aus wie normale Studierende, sie waren normale Studierende. Groß, blond, gesund, seitengescheitelt. Ein paar waren nicht ganz so blond und nicht richtig weiß, aber sie waren auf den Zug aufgesprungen und wollten unbedingt mitgenommen werden, wollten Teil der privilegierten Klasse sein. Auf den Demos brüllten sie besonders laut. Überassimiliert, sagte Mo dazu. Die Regierungspartei begrüßte die Bewegung. Rot, Weiß und Blau, das sind unsere Farben, hieß es immer. Die Regierungspartei schickte manchmal jemanden in den Londoner Süden, um so zu tun, als würde man sich dafür interessieren, was hier geschah. In Wirklichkeit interessierte sich die Regierungspartei einen Dreck. Die Regierung wollte nur wissen, wie es in der City und am Themseufer lief. Die glänzenden, das Sonnenlicht spiegelnden Tower verödeten innen drin. Die Fensterreinigungsdrohnen waren nur Show. Ganze Stockwerke standen leer, aber bald würden die Chinesen und die Russen einziehen. An den Schulen wurden schon neue Fremdsprachenklassen eingerichtet. Die Rot-Weiß-Blauen empfingen die neuen Retter mit offenen Armen. Systeme nach ihrem Geschmack, starke Männer, klare Parteilinie, keine Diskussionen. Sie brachten Geld und Arbeitsplätze. Sie blieben außerdem unter sich und mischten sich nicht unter die Einheimischen, die echten Briten. Auch das gefiel ihnen. Und die Regierungspartei tat so, als hätte sie alles unter Kontrolle, als sei dieses Land der starke Partner im Wirtschaftsspiel und keine kleine Insel, die mit jedem Tag weiter absoff.
Vor so einem London fürchten sich im Moment viele. Wir begleiten Mo später noch einmal durch das Brixton in der Nach-Brexit-Zukunft in Zoe Becks Roman Die Lieferantin. Es wird hart gerungen seit dem Brexit-Referendum 2016. Im März 2017 hat die britische Premierministerin den Austrittswunsch nach Artikel 50 des EU-Vertrages in einem Brief nach Brüssel kommuniziert. Für den 29. März nächsten Jahres ist der Austritt vorgesehen. Im eigenen Land steht Theresa May unter Druck, wie gehört, ebenso von Seiten der EU, aber auch sie weiß in Brüssel, ihre Forderungen zu untermauern.
Vor knapp einem Jahr machte die britische Regierung den Weg für die nächste Stufe der Brexit-Verhandlungen frei. Theresa May sagte zu, nach dem offiziellen Austritt des Landes noch einmal etwa 45 Milliarden Euro in den EU-Haushalt einzuzahlen. Brüssel war erleichtert, denn damit würden die Briten auch ihren Anteil an den bis Ende 2020 laufenden Etatplanungen aufrechterhalten. Noch erleichterter war Berlin, denn bei einem Ausfall der britischen Zahlungen müsste wohl vor allem der größte Nettozahler in der EU einspringen, Deutschland. Jetzt steht aber hinter den Londoner Milliarden ein dickes Fragezeichen. Dominic Raab, der neue britische Brexit-Minister, verschärfte den Ton und sagte der BBC: Eine der Konsequenzen eines Austritts ohne Deal ist, so bedauerlich das wäre, dass wir die vereinbarte Summe nicht auszahlen. Wir werden der EU in einem No-Deal-Szenario nicht die Möglichkeit geben, Rosinenpickerei zu betreiben. Ganz neu ist die Position der Briten nicht. Nichts ist beschlossen, solange nicht alles beschlossen ist. Das hat auch Theresa May immer gesagt, genauso wie EU-Chefunterhändler Michel Barnier. Doch da waren sich alle noch sicher, dass man sich sowohl auf ein Austrittsabkommen als auch auf ein Abkommen über die zukünftige Partnerschaft einigen würde. Inzwischen ist das nicht mehr so sicher und die Zeit läuft den Unterhändlern davon. Deshalb erhält die erneute Drohung des britischen Brexit-Ministers jetzt zusätzliche Brisanz. Raab sagte allerdings, dass die Briten im Fall eines No-Deals wohl einen Teil der zugesagten Summe zahlen würden. Nämlich das, wozu man rechtlich verpflichtet sei, aber deutlich weniger als die rund 45 Milliarden.
Well, we wouldn't pay the amount that's been agreed as part of the financial settlement, but I think we would recognize our strict legal obligations. And I think that would be significantly, substantially lower.
Doch nicht einmal das ist Konsens bei den regierenden Konservativen. Brexit-Hardliner wie der Abgeordnete Bernard Jenkins erklärten, ohne Deal bekomme die EU gar nichts.
Nothing. Under Article 50, the EU has agreed by treaty with all its members that if you leave, all your obligations cease on the day you leave.
Artikel 50 des Lissabon-Vertrages sehe vor, dass es nach dem Tag des Austritts keine finanziellen Verpflichtungen mehr gebe, so Jenkins.
Andreas Meyer-Feist in Brüssel. Wie schwer wiegt die Drohung mit dem Zahlungsausfall in den Verhandlungen? 45 Milliarden, das ist ja Geld. Zuallererst würde es dann Deutschland treffen. Aber ist man deswegen bereit, wirklich auch in strittigen Fragen nachzugeben?
Nein, beim EU-Gipfel in Salzburg ist weit und breit niemand zu hören, der die britischen Vorstellungen akzeptieren würde. Es stimmt zwar, Artikel 50 ist etwas, was nicht gut formuliert wurde. Damals, als man diesen Artikel erfunden hat, war ja auch vom Brexit noch gar nicht die Rede. Überhaupt die Vorstellung, dass es so etwas geben konnte oder geben könnte, die war überhaupt nicht da. Deshalb eben auch Formulierungen, die nicht so ganz rechtlich astrein sind. Klar ist aber auch die europäische Position, die Briten können nicht einfach sagen, wir zahlen nichts mehr. Natürlich gibt es keine Verpflichtungen mehr für all das, was nach dem Brexit, was nach dem Austritt neu geplant wird. Aber es gibt eben auch Verpflichtungen, die in der Vergangenheit eingegangen wurden, auch von den Briten, und die müssen irgendwie dann abgegolten werden. Über die Summe, das ist klar, müsste man sich noch einig werden.
EU-Ratspräsident Tusk spricht von einer Katastrophe, die da droht, und warnt ebenso wie der Internationale Währungsfonds vor dem Scheitern der Verhandlungen. Erhebliche Kosten, schwere Störungen drohen. Dann gucken wir doch mal, welche Optionen eigentlich noch auf dem Tisch liegen, wenn kein harter Brexit kommt. Böte denn die Perspektive März 2019 noch die Möglichkeit einer Übergangsphase bis Ende 2020, in der man vielleicht dann noch irgendwas erreichen kann?
Ja, erstmal liegt für die Briten der Ball im Feld der EU, und dieser Plan ist ja nun auch der Plan, der hier in Salzburg auch beraten wird von den EU-Regierungschefs, nämlich der sogenannte Chequers-Vorschlag, benannt nach dem Landsitz der Premierministerin, wo man das gemacht hat. Und das bedeutet, dass man so eine kleine Zollunion macht, Zollpartnerschaft. Das gilt ja für Güter, aber eben nicht für Dienstleistungen, auch nicht für den Finanzbereich. Und darauf wird sich die EU überhaupt gar nicht einlassen. Also wenn man da nicht weiterkommt, wird es zu einem harten Brexit geben. Das heißt, es wird keinen Austrittsvertrag geben mit einer Perspektive für die Zukunft und natürlich auch keine Übergangszeit. Nur wird man das natürlich so hart nicht formulieren, auch jetzt nicht in Salzburg. Man möchte Theresa May auch ein bisschen schonen. Sie hat einen schwierigen Parteitag vor sich und man möchte, dass sie eben weitermacht, weil viele sagen sich eben, was danach kommt, ist noch schlimmer als das, was wir jetzt haben mit den Briten.
Aber das genau könnte ja auch so ein Punkt sein, wo man denkt, okay, wenn man will, dass sie weitermacht, weil der Parteitag eben droht und man weiß überhaupt nicht, was käme, wenn sie stürzen würde, ist man vielleicht doch zu Zugeständnissen bereit und bereit, ein vielleicht etwas vageres Papier zu verhandeln, damit man noch irgendwelche Spielräume später schafft?
Also was man machen will, wahrscheinlich auf einem Sonderparteitag im November beziehungsweise auf einem Sonder-EU-Gipfel, wird sein, dass man einen Austrittsvertrag tatsächlich hinbekommt mit einer Übergangsfrist. Und dazu noch eine politische Erklärung. Und die wird entscheidend sein. Da steht dann etwa ganz vage drin, dass man in Zukunft auch gut nachbarschaftliche Beziehungen haben will. Und in diesem Austrittsvertrag werden dann bestimmte Summen genannt, die Großbritannien zu zahlen hat an die EU. Und dann wird man in der Übergangszeit eben auch dafür sorgen, dass Großbritannien noch im EU-Binnenmarkt ist. Die Alternative könnte sein, ich halte sie für die wahrscheinlichere, dass man eben auch dazu nicht kommt, dass man versuchen muss, tatsächlich Nordirland dann im EU-Binnenmarkt zu halten. Das ist ja die Alternative. Es geht ja darum, möglicherweise diese harte Brexit-Grenze in Großbritannien zu verhindern. Das könnte eine Alternative sein, und da wird man dann irgendwie versuchen müssen, mit Zollkontrollen im Land dagegen anzukommen und diese Übergangszeit eben dann nutzen, um etwas auszuhandeln, was ein Freihandelsvertrag wäre. Am Endeffekt würde das wahrscheinlich die Lösung sein. Ich denke mal, das ist die Perspektive jetzt, wenn man einen Sondergipfel, EU-Sondergipfel im November hat, wo man eben den Austrittsvertrag dann auch besiegeln kann.
Das ist der geplante EU-Sondergipfel im November, aber dann muss ja Theresa May auch wieder in den eigenen Reihen für Einigkeit sorgen und dieser Parteitag könnte da ein Problem werden oder auch das Unterhaus.
Ja, durchaus. Aber die EU kümmert das erstmal nicht. Sie bereitet sich eben vor auf das, was kommen könnte, wenn eben es nicht zu einer Ratifizierung kommt. Die steht ja nicht nur in London an, sondern auch in den europäischen Hauptstädten zum Beispiel oder im Europaparlament. Und wenn wir eben sehen, wenn das eben nicht funktioniert, was passiert dann? Dann haben wir eben erstmal einen rechtsfreien Raum. Das bedeutet, dass wir keine Anerkennung von Führerschein haben, gegenseitige, also mit dem Autofahren in Großbritannien wird es dann nichts mehr und umgekehrt auch nicht. Wir haben Probleme mit der Gesundheitsversorgung derjenigen EU-Bürger, die in Großbritannien leben. Wir haben Probleme mit Studenten, die in Großbritannien studieren und deren Studienabschlüsse und Zwischenprüfungen vielleicht nicht mehr anerkannt werden in der Europäischen Union. All das wird so kommen, wenn es zu keiner Lösung kommt. Aber daran hat im Grunde natürlich auch die Europäische Union kein Interesse. Ich denke mal, hier wird man zu einer Lösung kommen, die zumindest bürgerfreundlich ist. Und die schwierigen Dinge wird man eben auf die Übergangsfrist schieben und dann bis zum Jahr 2020 versuchen, etwas zu finden, was dann nach einer dauerhaften Lösung aussehen kann.
Also Hoffnung hat Andreas Meyer-Feiß, dass diese vielen Probleme abgewendet werden können, zumindest erstmal und eine Lösung gefunden wird. Ganz herzlichen Dank nach Brüssel. Im düsteren London nach dem Brexit ist weiter die junge Mutter Mo unterwegs im Roman von Zoe Beck. Mo ist schwarz und das wird jetzt zum Thema.
Mo hatte geglaubt, es würde sie alle verbinden, dass sie neu in Brixton waren. Die jungen Mütter aber hatten sie in ihre Gruppe aufgenommen, weil sie glaubten, Mo stamme aus Brixton. Aber du bist doch schwarz. Mo antwortete gar nicht erst auf diese Frage. Und dein Akzent? Darauf antwortete sie mit dem Namen der Privatschule, die sie besucht hatte. Nach anfänglicher Verwirrung hieß es dann, und ich dachte, den hättest du dir angeeignet. Das hörte sie oft, in den letzten Jahren immer öfter. Eine Schwarze mit dem Akzent der Reichen. Armes England. Als die jungen Mütter eines Morgens ihre Bewunderung über Mos anmutigen Laufstil ausdrückten, sie lief nicht anmutiger als die anderen, und sagten, so etwas läge ihr wohl im Blut, meldete sie sich nie wieder bei ihnen. Genauer betrachtet war es beim Laufen mehr ein An-etwas-Denken, weniger ein Über-etwas-Nachdenken. Mo kam nämlich zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis. Sie merkte nur, wie die Atmosphäre in der Stadt jeden Tag unerträglicher wurde, weil die Entwicklung konstant in die falsche Richtung lief und es keine guten Nachrichten gab, die Hoffnung brachten. Es schien ihr, als würde es immer nur so weitergehen. Brennende Mülltonnen, rot-weiß-blau, glänzende Fassaden und mittendrin immer wieder die schreienden Plakate und Werbebanner für das nächste Referendum, für die nächste Nebelkerze, die geworfen wurde, um das Schwinden der Demokratie zu verhüllen.
Wenn Sie Mo noch weiter folgen mögen, Zoe Becks Thriller Die Lieferantin ist bei Suhrkamp erschienen. Was wird aus dem Brexit Teil 2 der Tag? Wie gehen die Verhandlungen zwischen London und Brüssel weiter und welchen Rückhalt hat Theresa May für ihren Kurs noch in der eigenen Regierung? Keine einfachen Antworten haben wir bis jetzt in der Sendung zu diesen schwierigen Fragen gehört, denn es ist alles verdammt schwierig mit dem Brexit. Nicht überraschend also, dass seit geraumer Zeit über einen Exit vom Brexit nachgedacht wird. Einfach nochmal abstimmen. Aber auch das ist politisch schwierig. Aber rechtlich möglich? Es geht. Zumindest in der Schweiz.
Im Schweizer System der direkten Demokratie kann jeder Bürger darüber mitentscheiden, wie Staat, Kantone und Gemeinden organisiert werden. Viermal im Jahr wird abgestimmt, etwa über den Bau eines neuen Stadions, über die Energieversorgung im Kanton oder über die Ausgestaltung der staatlichen Altersversorgung. Natürlich ist nicht jeder mit den Ergebnissen einverstanden. Und doch, so sagt der Politologe Thomas Wittmer von der Universität Zürich, wird der Ausgang einer Volksabstimmung in der Regel akzeptiert.
Der Volkswille hat einen sehr hohen Stellenwert in der schweizerischen politischen Debatte, also das ist ein wichtiger Wert und es ist wenig akzeptiert und findet keinen Anklang in der Bevölkerung, wenn Volksentscheide in Frage gestellt werden.
Und dennoch sorgen gerade knappe Abstimmungsergebnisse für Diskussionen. Gerade dann wird überlegt, wie der unterlegenen Minderheit in einem gewissen Grade entgegengekommen werden kann.
Es gibt da keine gesetzlichen Vorschriften dazu, aber es entspricht der schweizerischen politischen Kultur, dass man konsensorientiert vorgeht und versucht auch eben Minderheiten auch entsprechend deren Anliegen auch zu berücksichtigen und bei der Umsetzung, beim Vollzug beispielsweise von Rechtssätzen dann auch das entsprechend einfließen zu lassen.
Mitunter bereitet ein Abstimmungsergebnis Regierung und Parlament, die für die Umsetzung der Volksinitiativen zuständig sind, enormes Kopfzerbrechen. So war das 2014, als eine Mehrheit der Schweizer sich dafür aussprach, die Zuwanderung von Ausländern zu begrenzen. Das Votum stand im Widerspruch zu bestehenden Staatsverträgen mit der EU, die zum Beispiel die Personenfreizügigkeit regeln und die viele Schweizer nicht aufs Spiel setzen wollten. Die nach langem Zerren gefundene Lösung sorgte nicht für ein Ende der Debatte, erklärt der Politikwissenschaftler Thomas Widmer.
Die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative war ein sehr schwieriges Geschäft. Da hat sich das Parlament sehr schwer getan, hat nun eine Regelung gefunden, die etwas in die Richtung der Initianten geht, aber die Initianten sind der Auffassung, dass der Initiative nicht genüge getan ist und sie haben deswegen auch eine Folgeinitiative lanciert, um dann auch die Durchsetzung der Inhalte der Masseneinwanderungsinitiative auch realisieren zu können.
Zusätzlich zur Möglichkeit, ein ausgearbeitetes Gesetz per Referendum abzulehnen, gibt es in der Schweiz also durchaus die Möglichkeit, mehrfach über den gleichen Sachverhalt abzustimmen. So geschehen bei der Frage des UNO-Beitritts. 1986 stimmte das Volk mit Nein, wie damals das Westschweizer Fernsehen berichtete. 3 von 4 Schweizern lehnten heute den Bundesbeschluss über den Beitritt zu den Vereinten Nationen ab. 16 Jahre später, 2002, gab es zur gleichen Frage ein Ja.
Heute, nach einer langen und intensiven Kampagne, ist die Wende bei dieser wichtigen außenpolitischen Frage geschafft. Eine, wenn auch knappe Mehrheit der Stände und eine klarere Mehrheit der Stimmenden steht hinter der Mitgliedschaft der Vereinten Nationen.
Allerdings ist eine solche mehrfache Abstimmung zum selben Sachverhalt nicht der Regelfall. Und, darauf macht der Zürcher Politologe Thomas Widmer aufmerksam, gibt es zwischen dem Brexit-Votum der Briten und den Volksabstimmungen in der Schweiz einen grundlegenden Unterschied.
Die Brexit-Abstimmung im United Kingdom war eine Abstimmung, die keine Verbindlichkeit hat für die Regierung oder für das Parlament. In der Schweiz ist das anders. In der Schweiz werden Volksentscheide getroffen, die direkt dann Rechtsgrundlagen verändert, entweder Verfassungsänderungen hervorrufen oder auch Gesetzesänderungen.
Nach dem Referendum muss gehandelt werden, so ist es in der Schweiz. Auch nach dem Brexit-Referendum der Briten wurde gehandelt. Wir haben jetzt schon gehört, was seit Juni 2016 alles passiert ist, seitdem sich 52% der Briten gegen die EU ausgesprochen haben. Die Verhandlungen sind zäh und sie drohen in London und oder Brüssel zu eskalieren. Von Anfang an waren sie begleitet von den Forderungen nach einem neuen Referendum, zuletzt formuliert vom Londoner Bürgermeister. Professor Franz Mayer, Europa- und Völkerrechtler an der Uni Bielefeld, guten Tag.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Mal unabhängig davon, dass es vielleicht gar nicht anders ausfallen könnte, wie vorhin gehört, könnte das Brexit-Referendum denn einfach rein rechtlich wiederholt werden, so wie es in der Schweiz gemacht wurde?
Nun, das ist letztlich eine Frage des innerstaatlichen, nationalen britischen Rechts. Man muss ja insgesamt festhalten, dass es in Großbritannien eigentlich wenig Erfahrung und Übung mit Volksentscheiden gibt. Wenn ich recht sehe, gibt es von daher eben auch keine klaren Vorgaben, so dass es darauf ankommt, wie man Demokratie versteht. Und ich würde doch sagen, dass Demokratie im Kern eben gerade grundsätzlich nichts Endgültiges bewirkt. Der Vorwurf steht ja immer wieder im Raum, man wählt dann eben so lange, bis es passt. Aber wie wir gerade gehört haben, in der Schweiz hat man sehr wohl die Erfahrung gemacht, dass es vielleicht gerade besonders demokratisch ist, wenn man immer wieder nachfragt und es immer wieder die Möglichkeit gibt, auch klüger zu werden. Demokratie hat ja mit Selbstbestimmung zu tun und schon von daher kann man Fragen auch immer wieder neu stellen, weil man sie dann eben auch immer wieder anders beantworten kann, sonst wäre man ja komplett fremdbestimmt.
Gucken wir es uns nochmal europarechtlich an, was das dann zur Folge hätte. Also wenn jetzt zum Beispiel gesagt würde, wir stimmen nochmal ab, wie stehen dann die anderen EU-Länder, in welcher Verantwortung stehen die dann da?
Nun, wie eingangs gesagt, es ist im Kern eine zweigleisige rechtliche Problematik. Es ist einmal die Frage, wie das innerstaatlich in Großbritannien abläuft. Und zum anderen hat natürlich das Europarecht auch ein paar Rahmenbedingungen. Auch das haben wir in der Sendung schon gehört. Artikel 50 des EU-Vertrages hat da einen recht klaren Fahrplan, wie das abläuft. Und wenn einmal dieser Austrittswunsch formal kundgetan wurde, wie das nun mal passiert ist von Seiten der Briten, dann läuft das auf so eine Art Autopilot und dann ist eigentlich am 29. März 2019, also nicht mal mehr ein Jahr, ein halbes Jahr knapp, da ist dann eigentlich auch die britische Mitgliedschaft fast unwiderleglich vorbei. Da kann man natürlich immer sagen, wenn wirklich alle einig sind und in Großbritannien bis dahin was ganz Umstürzendes passiert, ein neues Referendum und eine klare Mehrheit sagt, wir wollen das doch nicht, dann würde man sicher einen Weg finden. Aber von den rechtlichen Vorgaben des Europarechts her ist es aus meiner Sicht recht klar, dass man da jetzt nicht mehr so leicht rauskommt.
Aber wenn es eine Option gäbe, müssten alle 27 anderen EU-Staaten zustimmen. Gäbe es auch die Option, eine Fristverlängerung zum Beispiel zu erwirken, einfach zu sagen, wir brauchen noch ein bisschen mehr Zeit?
Es ist, wie gesagt, menschengemacht. Von daher, wenn man sich einig ist im Kreise der 27 mit Großbritannien, kann man sich alles Mögliche vorstellen. Dann kann man sich vorstellen, die ganze Sache abzupfeifen und gemeinsam festzuhalten, dass es eben gerade nochmal gut gegangen ist. Und man kann sich natürlich auch vorstellen, dass man sich auf eine Fristverlängerung einigt, dass man eben diese am 29. März endende Frist irgendwie hinausschiebt. Das ist sogar vorgesehen in diesem Artikel 50, allerdings mit einer Einstimmigkeitshürde im Europäischen Rat, also auf der EU-Seite. Und das ist erfahrungsgemäß eine sehr hohe Hürde. Von daher halte ich das für sehr unwahrscheinlich, dass man das hinbekäme. Irgendeinen Mitgliedstaat gibt es dann eben doch immer, der dann nicht mitmacht. Da wäre ich also doch sehr skeptisch. Aber nochmal, es ist menschengemacht und von daher, wenn sich alle einig sind, kriegt man da alles Mögliche.
Jetzt haben wir vorhin die Einschätzung von Anthony Glees gehört, dass es sein könnte, dass Theresa May so ein bisschen die Tür offen halten möchte, dass nach einem Brexit, nach geraumer Zeit vielleicht irgendwann auch wieder es möglich wäre, der EU beizutreten. Ist denn das denkbar?
Ach, natürlich. Also es gibt ja eine Reihe von Beitrittsvoraussetzungen, die Großbritannien, wenn ich recht sehe, auch ohne weiteres erfüllen dürfte. Ist ein europäischer Staat und so weiter. Das ist eine Frage des politischen Willens. Die können sich direkt am Tag 1 nach dem Austritt wieder anstellen. Aber was eben wirklich wichtig ist zu verstehen, ist, dass wenn diese Zwei-Jahres-Frist, die in diesem Artikel 50, von dem schon mehrfach die Rede war, festgehalten ist, abläuft und man keine Absprachen getroffen hat, für ein Übergangsregime oder vielleicht diese Fristverlängerung, die ich allerdings für unwahrscheinlich halte, dann wird Großbritannien von einem Tag auf den anderen zu einem Drittstaat wie Singapur oder Vietnam, wobei die sogar noch Freihandelsabkommen mit der EU haben. Also man wird dann wirklich plötzlich sehr, sehr fremd sich gegenüberstehen. Gleichzeitig spricht nichts dagegen, wenn man sich innerhalb einer kürzeren oder längeren Frist, wenn es denn wirklich so kommt, nächstes Jahr dann Großbritannien nicht mehr Mitgliedstaat, in Großbritannien eines Besseren besinnt, was ich für wahrscheinlich halten würde, dann können die natürlich einen Beitrittsantrag stellen. Das ist nicht verboten.
Ist es das, was wir jetzt sehen, ist es ein Risiko dieser Instrumente der direkten Demokratie? Es wird da auch Stimmung gemacht natürlich bei solchen Abstimmungen und die Folgen werden vielleicht beim Abstimmen übersehen?
Ich denke, die ganze Brexit-Sage hat eine ganze Reihe von Lehren, die man ziehen kann auf politischer Ebene. Also es hat mit politischer Klugheit zu tun. Also wenn man sich nochmal überlegt, dass es im Ausgangspunkt ja eigentlich ein innerparteilicher Konflikt in der konservativen Partei war, der das ganze Projekt ausgelöst hat, dann kann man an der Stelle schon das ein oder andere an Schlussfolgerungen ziehen. Und in der Tat meine ich, dass auch die direkte Demokratie hier sich in einer Art und Weise gezeigt hat, dass man vielleicht dazu kommt zu sagen, moderne Massendemokratien im digitalen Zeitalter eignen sich vielleicht gar nicht für direkte Demokratien. Wenn man an die Rolle der Medien denkt, gerade auch im digitalen Zeitalter, hat man hier wirklich am Beispiel Brexit jede Menge Negativmaterial. Vielleicht ist eben die Welt doch mittlerweile so komplex, dass man dafür Profis braucht, die Politiker, die sich dann in Wahlen natürlich auch wieder eben der Verantwortung stellen müssen. Und das ist dementsprechend eben auch ein demokratisches System. Aber die direkte Demokratie hat sich im Brexit-Fall definitiv nicht bewährt.
Aber ein weiteres Referendum ist möglicherweise machbar, auch eine Fristverlängerung, aber alles unter schwierigen Bedingungen, sagt Professor Franz Mayer, Europa- und Völkerrechtler an der Uni Bielefeld. Herzlichen Dank. Tja, und was würde denn eigentlich, wenn der Brexit kommt, ja für uns Deutsche bedeuten?
Die Briten wollen raus aus der EU. Sollen sie doch, sagen viele. Für uns in Deutschland, mitten in der EU, ändert sich dadurch ja erstmal nichts. Okay, vielleicht werden Weingummis und Orangenmarmelade dann etwas teurer, aber damit kann man leben. Die Folgen des Brexit werden sich aber nicht nur in fernen Sphären abspielen. Sie werden nicht nur Briten betreffen, sondern auch EU-Bürger und damit auch Deutsche. Gerade für die Jüngeren, die in einer EU ohne Grenzkontrollen und Handelsbeschränkungen aufgewachsen sind, werden bestimmte Grundfreiheiten plötzlich nicht mehr ganz so selbstverständlich sein. Studenten zum Beispiel. Großbritannien ist eines der beliebtesten Ziele fürs Auslandsstudium, jedenfalls bei Studenten aus der EU. Magische Orte wie Oxford und Cambridge lockten schon mehr als 5000 Studenten aus der EU auf die Insel. Im Rahmen des EU-weiten Austauschprogramms Erasmus konnten sie an den traditionsreichen Unis studieren, ohne Einschränkungen und vor allem ohne teure Studiengebühren bezahlen zu müssen. Das dürfte nach dem Brexit nicht mehr so einfach möglich sein. Dann könnten Studenten aus EU-Ländern genauso behandelt werden wie diejenigen aus Nicht-EU-Staaten. Und das bedeutet, sie müssten die deutlich höheren Overseas-Fees berappen. Für Oxford wären das zum Beispiel 15.000 Pfund pro Jahr. EU-Bürger, die momentan schon an britischen Universitäten ihren Arbeitsplatz haben, könnten schlimmstenfalls ihren Job und das Aufenthaltsrecht verlieren. Überhaupt könnte nach dem Brexit kein EU-Bürger mehr einfach so Großbritannien zu seiner Wahlheimat machen. Die Freizügigkeit in der EU war mit das zugkräftigste Argument für die Brexit-Befürworter. Derzeit wohnen rund 3 Millionen EU-Bürger auf der Insel. 130.000 davon sind Deutsche. Natürlich wird die britische Regierung die nicht alle morgen einfach auf die nächste Fähre über den Ärmelkanal packen. Trotzdem, die Verunsicherung ist groß und das nicht ganz zu Unrecht. Wird man mit der britischen Freundin weiter zusammenleben können? Was ist mit dem eigenen Arbeitsplatz in Großbritannien? Sind bald nur noch hochqualifizierte, gut bezahlte Fachkräfte im United Kingdom geduldet? Braucht man demnächst vielleicht sogar ein Visum? Und ab wann genau? Alles Fragen, die sich mit Sicherheit stellen werden, auf die eine eindeutige Antwort bisher aber nicht in Sicht ist. Falls man in dieser Angelegenheit mal lieber nach Hause telefonieren möchte, sollte man sich damit auch beeilen. Denn nach dem Brexit könnte auch telefonieren und im Internet surfen in Großbritannien wieder teurer werden. Gerade sind die ärgerlichen Roaming-Gebühren EU-weit gefallen. Da könnten sie in Großbritannien, dann außerhalb der EU, wieder zurückkehren. Ach übrigens, auch wer weder saure Marmelade noch zähe Weingummis mag, hat die Folgen des Brexit möglicherweise bald auf dem eigenen Teller. Wenn deutsche Fischer nach dem Brexit nicht mehr in der britischen 200-Meilen-Zone fischen dürfen, könnte deutlich weniger blauer Wittling auf deutschen Tellern landen oder sich erheblich verteuern. Macht nichts? Erklären Sie das mal Ihren Kindern. Blauer Wittling ist der Grundbestandteil von Fischstäbchen. Da lohnt sich vielleicht doch mal ein kleiner Blick über den europäischen Tellerrand.
Thorsten Schweinhardt hat für uns über den europäischen Tellerrand geschaut. Das war der Tag für heute. Während in Salzburg das Abendessen beim EU-Gipfel und die Gespräche gerade anfangen, haben wir uns gefragt, was wird aus dem Brexit? Heute Abend auf jeden Fall nicht mehr viel. Und es ist auch unwahrscheinlich, dass bald ein Austrittsvertrag zustande kommt, nach allem, was wir gehört haben. Die Gräben sind zu tief zwischen London und Brüssel und zwischen den verschiedenen Gruppierungen in Politik und Bevölkerung in Großbritannien. Und tatsächlich liegt auch ein Exit aus dem Brexit noch als Option auf dem Tisch, seitdem die Auswirkungen nicht nur sichtbar, sondern bereits spürbar werden. Wenn Sie diese Sendung nachhören wollen, finden Sie sie wie immer unter hr2.de als Podcast oder in der ARD Audiothek Der Tag HR2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen einen schönen Abend.